Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Die Dankbarkeit. Gemäß Duden bedeutet das ein Gefühl, Ausdruck des Dankes, eine dankbare Empfindung oder Gesinnung. Zum Beispiel jemandem seine Dankbarkeit zeigen oder beweisen, etwas aus reiner, bloßer Dankbarkeit tun oder voller Dankbarkeit sein.
We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Donald Trump hat sich bedankt und auch Wladimir Putin hat sich bedankt mit einem Angebot auch, wie er da scherzte, vielleicht komme Trump dann als nächstes nach Moskau.
Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you.
Trump ziert sich da an der Pressekonferenz am Freitag zum Schluss ihres Treffens in Alaska. Er weiß da scheinbar kurz nicht, was er mit diesem Vorschlag anfangen soll und bleibt vage. Andreas, was fangen wir aber jetzt mit diesem Treffen an? Und was fängt die Ukraine mit diesem Treffen von Trump und Putin an?
Die klare Erkenntnis aus diesem Treffen ist, auch wenn es sicher jetzt noch nicht so bald zu einem Gipfel in Moskau kommt, dass sich die beiden sehr gut verstanden haben. Trump und Putin, sie wollen sich bald wieder treffen, nach Trumps Vorstellung, am liebsten in Washington, und zwar zu dritt mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky.
Wer kann also wem dankbar sein?
Der große Sieger dieses Gipfeltreffens ist eindeutig Wladimir Putin. Er hat viele seiner Ziele erreicht, wahrscheinlich mehr, als er sich in seinen schönsten Träumen wirklich erhofft hatte.
Der Alaska-Gipfel zwischen Donald Trump und Wladimir Putin hat für den Ukraine-Krieg keinen Durchbruch Richtung Frieden gebracht. Wie es nun für die Beteiligten weitergehen kann und auch muss, das analysiert der Auslandredaktor Andreas Rüsch. Mein Name ist Simon Schaffer. Andreas, in diesen Gipfel wurde einiges an Bedeutung gelegt, nicht zuletzt von Trump selber immer wieder. Als er dann in der Air Force One auf dem Weg nach Alaska war, da sagte er das hier zu den Journalistinnen und Journalisten.
I want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today.
Er sagte da, dass er nicht happy wäre, falls bei dem Gipfel mit Wladimir Putin kein baldiger Waffenstillstand vereinbart wird. Und dann landete die Air Force One auf dem Militärflughafen von Elmendorf Richardson in Alaska und Putin landete auch mit seinem Flugzeug. Wie war das dann, Andreas?
Nur schon die Inszenierung war ein Riesenerfolg, ein Prestigegewinn für Wladimir Putin. Für ihn wurde der rote Teppich ausgelegt. Der amerikanische Präsident wartete auf diesen Teppich, auf ihn, applaudierte ihm, während Putin auf diesem roten Streifen ihm entgegenlief und die beiden begrüßten sich wie gute alte Bekannte. Trump hat sich dafür entschieden, Putin auf Augenhöhe zu behandeln und Trump, wenn man genau hinschaut, hat eigentlich nichts erreicht, nichts Greifbares. Er hat sich von Putin weiter hinhalten lassen und wesentliche Forderungen aufgegeben und muss sich nun an die Ukraine wenden, um vor allem die Ukrainer zu wichtigen, wahrscheinlich auch sehr schmerzhaften Konzessionen zu drängen.
Jetzt gibt es aber weder eine Waffenruhe noch ein Abkommen zu einem Frieden. Wie kommt es, dass das einfach verschwunden ist aus dem Katalog?
Ganz einfach deshalb, weil Trump nicht eingestehen kann, dass er eigentlich verloren hat. Er hat seine Forderungen nicht durchgesetzt und kann das nicht einräumen öffentlich, sondern versucht einfach diesen Gipfel als einen großen Erfolg mit riesigen Fortschritten darzustellen. Was er aber faktisch macht, einschwenken auf russische Forderungen. Die Russen haben ja immer gesagt, wir sind nicht bereit zu einer sofortigen, bedingungslosen Waffenruhe. Und nun hat Trump diesen Wunsch, diese Forderung, die er seit dem Frühjahr vertreten hatte, einfach sang- und klanglos fallen gelassen und übernimmt die russische Forderung, dass man stattdessen zuerst über die Details eines Friedensabkommens reden soll. Das kann man grundsätzlich machen, aber das ist natürlich im russischen Interesse, weil es bedeutet, dass die Waffen nicht schweigen werden, dass die russische Armee weitermachen kann wie bisher und dass man einfach von westlicher Seite her jetzt sich der Macht des Faktischen von russischer Seite her beugt.
Ich frage mich hier, das ist ja viel auch Inszenierung, also das Symbolische war stark gewichtet, du hast es beschrieben, aber es gibt ja auch Leute im Hintergrund, also der Trump und Putin sind ja nicht alleine, also die Leute von den Stäben der beiden Präsidenten, da werden ja auch Gespräche sonst geführt, oder? Und da wird sehr viel auch über Details geredet, nehme ich jetzt mal an. Was wissen wir von, sagen wir, anderen Vereinbarungen im Hintergrund?
Da ist mir nichts bekannt und die Administration hält da dicht. Es ist grundsätzlich schon bekannt, dass es Leute gibt, wie Außenminister Marco Rubio, die sich eine pro-ukrainischere Politik vorstellen könnten und dann und wann immer wieder mal in diese Richtung auch drängen. Aber in dieser Situation, man muss sich einfach bewusst sein, Trump ist der unumschränkte Anführer dieser Weltmacht und er duldet keinen offenen Widerspruch. Er wäre nicht bereit, dass Leute aus seiner Administration direkt in einen anderen Kurs, in einen pro-europäischen Kurs einschwenken würden. Er hat die neue Linie vorgegeben und die heißt, wir nähern uns den Russen an. Es ist uns egal, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist, dass er illegal Territorium erobert hat. Ich möchte jetzt einfach den Frieden. Das ist sein großes Ziel. Man sagt ja zu Recht, er möchte offensichtlich auch den Friedensnobelpreis gewinnen und hofft, mit einem raschen Durchbruch auf diesem Weg weiterzukommen. Mhm. Aber unter dem Strich muss ich sagen, wir sind dem Frieden nicht näher, sondern eher einem Diktat, das sehr zu Ungunsten der Ukraine ausfallen könnte.
Kannst du das nochmal ausführen? Also zu Ungunsten der Ukraine, was würde das bedeuten?
Wir wissen natürlich nicht, was genau Putin und Trump hinter verschlossener Tür besprochen haben. Aber aus amerikanischen Medienberichten, die sich auf Beamte in der amerikanischen Regierung berufen, ist klar, dass Putin nicht nur den Waffenstillstand abgelehnt hat, sondern auch eine Art Angebot gemacht hat. Das hat er auch schon über den amerikanischen Sondervermittler Witkoff vor 10 Tagen das erste Mal gemacht. Nämlich, er wäre bereit, die Frontlinie im Süden der Ukraine als künftige Waffenstillstandslinie zu akzeptieren, wenn die Ukrainer im Gegenzug vollständig aus der Region Donbass abziehen würden, also aus der Ostukraine, aus den beiden Provinzen Luhansk und Donetsk. Und das ist etwas, was Trump vermutlich eingeleuchtet hat, dass das ein einfacher Weg wäre, einen Deal zu erringen, auch wenn er völlig inakzeptabel ist für die Ukraine. Und mit diesem Angebot möchte er vermutlich jetzt den ukrainischen Präsidenten Zelensky am Montag im Oval Office konfrontieren.
Heißt das, dass Wladimir Putin in dem Sinn eigentlich alle Karten in der Hand hat? Oder was hat Trump alles abgegeben und agiert jetzt tatsächlich im Interesse Putins?
Trump ist, wie gesagt, eingeschwenkt auf die Forderungen, jetzt nicht einen sofortigen Waffenstillstand zu verfolgen. Er ist darauf eingeschwenkt, dass die Ukraine territoriale Konzessionen machen muss. Im Moment ist Putin eindeutig im Vorteil, weil der Druck jetzt auf der ukrainischen Seite liegt. Aber es ist natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen und immer noch eine Möglichkeit, dass Trump sich umbesinnt, vielleicht auch unter Einfluss von einigen seiner Berater und von den Europäern und irgendwann doch noch auf eine Politik des Drucks gegenüber Russland einschwenkt. Und da hätte er durchaus Möglichkeiten. Er hat das ja auch ganz konkret angedroht vor dem Gipfeltreffen, als er von sehr schwerwiegenden Konsequenzen für Russland sprach. Und da denkt er beispielsweise an sehr hohe Zölle gegenüber den Handelspartnern von Russland, also 100%, im Kongress wird sogar von 500% okay, auf Einfuhren gesprochen. Sanktionen könnte man auch gegen die berüchtigte Schattenflotte der Russen verhängen. Das sind solche alten Tanker, die unter Flagge von Drittstaaten das russische Öl in die ganze Welt verkaufen. Gegen diese Tanker könnte man vorgehen und sie aus dem Verkehr ziehen über Wirtschaftssanktionen. Generell kann man versuchen, den Handel von Russland weiter einzuschränken. Aber nicht zu vergessen, die Amerikaner sind das Land, das am ehesten fähig ist, wirklich einen kontinuierlichen Fluss von Waffen in die Ukraine sicherzustellen, entweder indem sie das selber zur Verfügung stellen oder indem sie mindestens die Bereitschaft zeigen, diese Waffen zu verkaufen oder auf Kredit abzugeben, finanziert durch die Europäer. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie reagieren die Europäer, die eine ganz andere Linie vorgegeben haben, auch dafür geworben haben, öffentlich vergangene Woche noch vor dem Gipfeltreffen, in dem sie gesagt haben, nein, es braucht einen Waffenstillstand zuerst. Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Staatsgrenzen darf nicht einfach über Bord geworfen werden. Und ganz wichtig, es braucht Sicherheitsgarantien für die Ukraine, nämlich für den Fall, dass Russland eben trotz einem solchen Deal wieder angreifen würde. Für diesen Fall muss die Ukraine geschützt werden.
Wir sind gleich zurück. Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ein ETF-Portfolio für Ihr Kind? Mit Truewealth investieren Sie ohne versteckte Gebühren. Einfach, transparent und kosteneffizient. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Lass uns mal darauf schauen, wie die Europäer auf das alles reagieren. Der britische Premierminister Keir Starmer zum Beispiel hat direkt nach dem Treffen ein Statement schreiben lassen. Und das war aber sehr wohlwollend. Also er schrieb da, Präsident Trumps Effort habe ein Ende dieses russischen Angriffskrieges näher gebracht. Und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der sagte am Samstag noch in einem ARD-Interview,
wir sind gut abgestimmt miteinander und Trump bewegt sich innerhalb dieser Linie, die wir miteinander besprochen haben. Und das ist eine, wie ich finde, ein guter Fortschritt der letzten Nacht, trotz des ein oder anderen verstörenden Bildes, das wir da vielleicht gesehen haben.
Sind Starmer und Merz, sind die wirklich so zufrieden? Kaum, oder?
Nach meiner Einschätzung verdrehen sich hier die Europäer bis hin zur Selbstverleugnung. Sie haben noch vor wenigen Tagen ganz klar eine andere Politik skizziert, gefordert und auch im direkten Gespräch mit Trump dafür geworben. Was jetzt aber passiert ist, auch sie beugen sich der Macht des Faktischen. Sie stehen vor der Wahl, möchten sie einen offenen Disput mit Trump und sagen, na, das geht nicht, das ist gefährlich. Oder versuchen sie es, wie es eben auch viele amerikanische Politiker machen, sich irgendwie einzuschmeicheln bei Trump, Dankbarkeit zu zeigen und auf diesem Weg dann eben doch noch irgendwie ein offenes Ohr bei Trump zu finden. Ich glaube, das findet hier statt. Man versucht zu retten, was noch zu retten ist, Trump bei Laune zu halten und dann die abweichenden Punkte irgendwie noch einzubringen.
Aber dass er irgendeine dieser Punkte erfüllen wird, ist unwahrscheinlich, oder?
Eine der Hoffnungen in Europa ist, dass mindestens in der Frage der Sicherheitsgarantien eine amerikanische Beteiligung gefunden werden kann. Bis jetzt war die amerikanische Haltung ja die, dass das primär die Aufgabe der Europäer ist. Also sie müssen allenfalls Truppen stellen, die dann in der Ukraine ein allfälliges Waffenstillstandsabkommen überwachen würden. Aber die Europäer sind zu schwach, um diese Aufgabe ganz alleine zu schultern. Sie sprechen von einem amerikanischen Backup, das nötig sei. Also Truppen irgendwo in der Nähe, die notfalls eingreifen könnten. Aber nicht nur das, auch die ganze amerikanische Logistik, Munitionsnachschub, Aufklärungsinformationen, die eben wichtig wären, um in einem Krieg dann gegen die Russen bestehen zu können.
Und Zelensky, also wenn er dann am Montag nach Washington reist, welche Rolle kann er spielen? Also welche Möglichkeiten hat er überhaupt noch?
Zelensky steckt in einem furchtbaren Dilemma. Er wird aller Voraussicht nach mit einer Wahl konfrontiert werden, jetzt einen schnellen Waffenstillstand oder Scheinfrieden zu akzeptieren, indem er seinen Truppen im Donbass den Befehl zum Rückzug gibt und dann dafür das Versprechen erhält von Putin, vorläufig diese Waffenstillstandslinie einzuhalten, den Krieg einzufrieren. Aber gleichzeitig mit dem Bewusstsein, dass auf ein Versprechen von Putin überhaupt kein Verlass sein kann. Und gleichzeitig auch muss sich Zelensky bewusst sein, dass die ukrainische Bevölkerung einen solchen Rückzug politisch niemals gutheißen würde. Also das wäre wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher politisch selbstmörderisch für Zelensky, auf einen solchen diabolischen Handel einzugehen. Man muss sich vorstellen, das ist immer noch ein Viertel der Provinz Donetsk mit einigen der besten Verteidigungsstellungen der Ukraine im Osten der Ukraine, die jetzt einfach kampflos geräumt werden müssten. Es geht auch um wichtige Städte wie Kramatorsk, Slawiansk, Pokrovsk, Kostjantinivka, diese sogenannte Ring von Festungsstädten, die man jetzt einfach räumen müsste. Ostküste, eine Gegend, wo Tausende, wenn nicht Zehntausende von Ukrainer ihr Leben gelassen haben. Und das kann Selenskyj nicht einfach so anordnen aus politischen Gründen. Und es wäre sicher auch unklug, weil die Russen dann viel weiter nach Westen vorrücken könnten und relativ unbefestigtes Gelände vor sich hätten, jederzeit also auch weiter nach Westen vordringen könnten.
Selenskyj trifft sich also heute Montag mit Trump, offenbar in Begleitung von Friedrich Merz, dem französischen Präsidenten Macron, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und dem NATO-Sekretär Mark Rutte. Bei mir im Studio warst aber du. Danke, Andreas.
Ich danke dir, Simon.
Das war unser Akzent mit Auslandredaktor Andreas Rüsch. Und wer da noch mehr haben will, bei NZZ Geopolitik wird David Vogel am Mittwoch mit dem Osteuropa-Experten Stefan Meister weiter in die Tiefe gehen und analysieren, was dieser Gipfel für Folgen haben kann. Mein Name ist Simon Schaffer und bis zum nächsten Mal.